Hallo, einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie heute nach längerer Zeit wieder mal Erich Karl, der vor ziemlich genau einem Jahr hier zuletzt auf Sendung war, und zwar mit einem Beitrag zum Weihnachtsfest. Und da möchte ich doch gleich mal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. Und zwar bei all denen, die uns beiden, also einmal Helmut Haarhus, der auch heute wieder für die Tontechnik zuständig ist, und auch mir zu dieser Sendung gratuliert haben. Eine Sendung übrigens, die Ende letzten Jahres in den sogenannten Charts von NR Vision, ja, muss ich ganz kurz erklären, was das ist. Das ist die Landesmediathek von Nordrhein-Westfalen, auf Platz 1 gelandet ist, worauf wir beide auch ein ganz klein wenig stolz sind. Heute geht es aber um ganz was anderes, nämlich um Fabeln. Vielleicht sind Sie in Ihrer Schulzeit ja nie einer Fabel begegnet, denn es ist ja so. Im deutschsprachigen Raum hat diese Art von Literatur eigentlich keine allzu große Tradition. Okay, Lessing, der hat diverse Fabeln geschrieben, aber ausschließlich in Prosaform. Insofern haben seine Texte nie die Popularität erreicht, wie zum Beispiel die französische Fabel, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Sie werden übrigens im Laufe der Sendung 5 Fabeln hören, die ich selber verfasst habe. Natürlich, klar, nach entsprechenden Vorlagen. Wie gesagt, Fabeln sind in Deutschland nicht allzu populär. Sie sind es jedenfalls in einem deutlich geringeren Maße als zum Beispiel Märchen. Falls Sie nun aber in der Oberstufe des Gymnasiums die Fächer Latein oder von mir aus auch Französisch hatten, sind Sie mit dem Thema eventuell ja doch einigermaßen vertraut. Vielleicht sind Sie im Fach Französisch ja auf einen gewissen Jean de La Fontaine gestoßen oder im Falle von Latein auf die Namen Phaedrus bzw. Aesop. Zu diesen 3 Fabeldichtern, das waren nämlich welche, da erfahren Sie gleich noch ein klein wenig mehr.
Unter tausenden Blättern ein Blatt, sang der Nachtwind in den Bäumen, wiegte sich das Blatt in Träumen von der weiten herrlichen Welt. Könnt ich nur einmal wie der Wind fliegen, mein Leben geb ich her, könnt ich fliegen, könnt ich fliegen. Bald kam der Herbst, gab dem Blatt sein schönstes Kleid, doch es klagte den Wolken sein Leid. Bleiben muss ich und verblühen, könnt ich mit den Schwänen ziehen, dorthin, wo der Sommer nie vergeht. Da rief der Herbstwind, du sollst fliegen, fliegen. Und der riss vom Baum das Blatt, trieb es in die große Stadt, ließ es fliegen, ließ es fliegen. war das Glück. Müde sank das Blatt hinab auf die Straße, sein regennasses Grab. Schon am Ende seines Lebens rief das kleine Blatt vergebens zu den stummen Häusern hinauf. Könnt ich nur einmal noch im Wind fliegen, flög ich hin zu meinem Baum und vergessen wär der Traum vom Fliegen. Traum vom Fliegen, vom Fliegen, vom Fliegen, vom Fliegen.
Bevor ich Ihnen die genannten Fabeldichter näher vorstelle, will ich mich zunächst mal der Frage zuwenden, was das denn überhaupt ist, eine Fabel, und was unterscheidet die Fabel zum Beispiel vom Märchen? Zunächst die aus dem Lateinischen stammende Definition, frei übersetzt ins Deutsche: Eine Fabel will belehren und unterhalten. So, das heißt jetzt konkret, die Fabel, das ist eine kurze Erzählung oder, wenn Sie so wollen, eine Art Minidrama, das eine Moral, also eine Lehre beinhaltet, entweder explizit formuliert am Anfang oder am Schluss oder aber in den Handlungsrahmen eingebettet. Die Akteure, das sind zumeist zwei Tiere, die sich wie Menschen verhalten und insofern natürlich auch sprechen. Im Vergleich zum Märchen stehen diese Tiere aber für ganz gegensätzliche Charaktere, die teils auch offen oder auch versteckt kritisiert werden. Manchmal sind es statt der Tiere übrigens auch Pflanzen. Ein Happy End wie im Märchen, das gibt's in der Fabel nicht. Also insofern wenden sich diese Geschichten auch nicht primär an Kinder, sondern eben an Erwachsene. Soweit meine vielleicht nicht ganz so hochwissenschaftliche Beschreibung der Materie. Und jetzt komme ich, wie angekündigt, auf die Dichter zu sprechen. Zunächst auf den Dichter schlechthin, denn ohne den würden es die bekanntesten unserer Fabeln überhaupt nicht geben. Und zwar geht es um den griechischen Sklaven Aesop. Jetzt haben Sie richtig gehört. Aesop war ein Sklave, der hat gelebt im 6. Jahrhundert vor Christus. Von ihm sollen die meisten heute bekannten Fabeln stammen, die sind damals von ihm erfunden und erzählt worden, wobei sich die Gelehrten heute aber so ganz, ganz sicher dann doch nicht sind. Schriftlich hat dieser Aesop jedenfalls nichts hinterlassen. Seine Fabeln, das waren Tiergeschichten in Prosa mit Bezug auf bestimmte menschliche Verhaltensweisen. Aufgeschrieben wurden die Geschichten also von anderen, in erster Linie von einem Römer namens Phaedrus, der etwa so um die Zeitenwende herum gelebt hat, also ein paar Jahrhunderte nach Aesop. Phaedrus hat die Fabeln ins Lateinische übertragen und in Versform gebracht, ohne dass die Texte damals aber jetzt eine sonderliche Verbreitung erfahren hätten.
Had a no-go chair and a place of my own, but the biggest kick I ever
Das war der Crocodile Rock. Um Krokodile geht es jetzt zwar nicht, aber um andere Verwandte der Dinosaurier, nämlich um zwei Vögel. Diese erste Fabel für heute, die verdanken wir in der Tat dem Erbe der beiden erwähnten Dichter, dem Aesop fürs Erfinden und dem Phaedrus fürs Aufschreiben. Die deutsche Version, die Sie jetzt hören werden, die stammt, wie gesagt, von mir. Der Kranich und der Pfau. Ein Kranich traf auf einen Pfau, schön anzusehen in seinem Blau, zudem mit Ratschlag strahlend bunt, doch äußerst selbstgefällig und zu alledem auch schadenfroh. Für den Kranich klang das so: ach Gott, tust du mir leid in deinem tristen Federkleid und deinem langen, dürren Hals und deinen Beinen ebenfalls nicht vergleichbar mit den meinen. Potthässlich bist du, will mir scheinen. Worauf nunmehr der Kranich, alles andere als tranig, erwiderte: so ist's. Bei Licht wirkt mein Gefieder etwas schlicht. Indes, was siehst du von der Welt, außer Rüben auf dem Feld, außer Sträuchern oder Bäumen, die lehmverdreckte Wege säumen, außer Viehherden beim Bauern? Ich kann dich nur bedauern, denn im Gegensatz zu dir sind die Lüfte mein Revier, wo alsbald mich meine Schwingen über Kontinente bringen, hin ins ferne, fremde Land. Schönen Tag noch, küss die Hand! Sprach's, um gleich sich zu erheben und zum Himmel aufzuschweben. Der Pfau, der Eitle, kam sich nun vor wie ein gerupftes Huhn. Sie erkennen an dieser Fabel, dass bestimmte Tiere für ganz bestimmte menschliche Eigenschaften stehen. Der Pfau wie gerade gehört, für Eitelkeit. Aber es gibt auch diverse andere Tiere, die in der Fabel eine Rolle spielen. Zum Beispiel der Fuchs. Der steht für List und Raffinesse. Der Esel oder auch die Ziege für Dummheit. Das Lamm für Unschuld. Der Löwe für Macht und so weiter und so weiter. Also im Grunde geht es da um Attribute, die wir den genannten Tieren ja ebenfalls zuschreiben.
Hey, Frau Petermann, was treibt denn bloß dein Peter? Jeden Abend, wenn es dunkel wird, dann geht er. Frisch rasiert und gut gekämmt, schicker Anzug, weißes Hemd, rote Nelke am Jackett, fein von A bis Z. Ja, ja, der Peter, der ist schlau, schlau wie der Fuchs in seinem Bau. Und wenn der Liebeshunger hat, jagt er die Gänschen in der Stadt. Und man erzählt, dass er bei Nacht fast immer reichlich Beute macht. Wie viel weiß keiner ganz genau. Ja, ja, der Peter, der ist schlau. Vor deinem Peter, uns zum Narren zu halten, wirklich, das versteht er. Tag spielt er den braven Mann, der kein Wasser trüben kann, doch im Schutz der Dämmerung wird er wieder jung. Ja, ja, der Peter, der ist schlau, schlau wie der Fuchs in seinem Bau. Und wenn der Liebeshund Gänschen in der Stadt und man erzählt, dass er bei Nacht fast immer reichlich Beute macht. Wie viel weiß keiner ganz genau. Ja, ja, der Peter, der ist schlau.
Aesop war zwar der bedeutendste Fabeldichter der Geschichte, aber beileibe nicht der bekannteste. Dieses Prädikat, das gebührt eindeutig dem Franzosen Jean de La Fontaine, der hat gelebt im 17. Jahrhundert. Das Verdienst dieses La Fontaine, das besteht darin, dass er die Fabel mehr als jeder andere popularisiert, sprich in die breite Öffentlichkeit getragen hat. Auch er hat aus dem Erbe von Aesop geschöpft. Er hat wie der Phaedrus die Fabeln in Versform verfasst, aber darüber hinaus das Ganze in Reime gepackt, und zwar in einer zum Teil sehr amüsanten Form. So amüsant und auch einprägsam nämlich, dass Fabeln bis zum heutigen Tag zum verbindlichen Lehrstoff in französischen Schulen gehören. Die wahrscheinlich berühmteste Fabel überhaupt, die vom Raben und dem Fuchs, hätte vermutlich niemals diesen Bekanntheitsgrad erreicht, wenn La Fontaine sie nicht in seiner typisch leicht lockeren und ich denke auch schwungvollen Form verfasst hätte. Ich lese sie Ihnen jetzt mal vor in meiner deutschen Version, da ich natürlich nicht davon ausgehe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle die französische Sprache beherrschen. Und sehen Sie mir bitte nach, wenn ich die Feinheiten der französischen Version nicht eins zu eins ins Deutsche übertragen habe. Der gute La Fontaine, der spielt halt doch in einer anderen Liga als unser eins. Der Rabe und der Fuchs. Auf einem Baum ein Rabe saß, der lustvoll ein Stück Käse fraß. Ein Rotfuchs witternd Leckerei, der eilte darauf flugs herbei. Seid gegrüßt, o edler Rabe, seit langem ich die Sehnsucht habe, eurer Stimme Klang zu hören, die so himmlisch kann betören. Sie übertrifft in jedem Fall gar selbst die einer Nachtigall. Es machte freudig sich der Rabe mit Krächzen an die Wiedergabe, so daß das anvisierte Ziel, der Käse, aus dem Schnabel fiel, dem Filou direkt zu Füßen, was den Vogel tat verdrießen. Monsieur ließ sich nicht lange bitten und las dem Raben die Leviten. »Mein guter Herr, so lasst euch sagen, einerseits ist zu beklagen, dass das, was just vernahm mein Ohr, wie echter Käse mir kam vor. Zum anderen ist sehr gesund das Gegenstück für meinen Schlund. Und drittens darf ich euch belehren, ihr solltet nie auf Schmeichler hören.« Sprach's und schnappte sich die Beute. Der andere suchte schnell das Weite, hadernd noch geraume Zeit mit sich und seiner Dämlichkeit.
Yeah.
Die beiden Fabeln, die ich Ihnen hier vorgelesen habe, die sind im Grunde harmlos, wie ich meine, und durchaus auch für Kinder geeignet. Bei der nächsten Fabel, wo auch wieder der Fuchs das bessere Ende für sich behält, da kann man das allerdings auch ein bisschen anders sehen. Hören Sie mal zu. Der Fuchs und der Ziegenbock. Es war heiß, die Sonne brannte, als Reineke, wie er sich nannte, und mit dem Fuchs ein Ziegenbock sich über Stein und über Stock vorwärts schleppten, denn es quälte sie der Durst, weil Wasser fehlte. Schlussendlich stießen sie jedoch auf ein uraltes Brunnenloch, nicht übermäßig tief. Mithin war man geschwind im Brunnen drin, trank und hatte nach all dem mit einem Male ein Problem. »Wie kommen wir denn jetzt zurück? Erfüllt sich hier unser Geschick?« sprach der Bock nun angsterfüllt. »Keine Sorge, halb so wild«, erwiderte der Raffinierte. Dann kam, was er im Schilde führte. »Du lehnst dich an den Brunnenrand, und ich begeb mich kurzerhand auf deinen Rücken, und von da springe ich raus. Das wär's doch. Na? Und bitte, was geschieht mit mir?« fragte ihn das Ziegentier. »Ich zieh dich hoch. Bin ich erst oben, schwupps, wirst du emporgehoben.« »Das ist die Lösung. Kompliment. Hab Dank für dieses Happy End.« Der Ziegenbock, von Herzen froh, stellte sich auch gerade so an den steilen Brunnenrand, bis der andere auf ihm stand und dann über sein Geweih kletterte. Schon war er frei. »Danke für die Räuberleiter. Leider zieht es mich gleich weiter. Wer weiß, man sieht sich vielleicht noch. Falls nicht, viel Spaß im Brunnenloch.« Moral: Was du auch tust, tu's mit Bedacht und gib auch auf die Folgen Acht. Soweit diese Fabel. Sie ist, das werden Sie festgestellt haben, vom Geschehen her ein, ich sag mal, ein klein wenig schockierend, jedenfalls mehr als die beiden ersten, denn was der Fuchs in seiner Raffinesse oder besser gesagt in seiner Hinterlist tut, das läuft ja auf nichts anderes hinaus als auf unterlassene Hilfeleistung. Wobei natürlich immer zu beachten ist, dass ein Fuchs aufgrund seiner Physis ja gar nicht in der Lage ist, einen Ziegenbock aus dem Brunnen zu ziehen. Trotzdem ist man als Leser oder von mir aus auch als Hörer betroffen über diese hämischen Abschiedsworte, mit denen der Fuchs den anderen, das war ja immerhin sein Begleiter, wenn er auch ein bisschen einfältig war, dass er den einfach so seinem Schicksal überlässt.
Why I wonder, dare we go?
damit komme ich zu einer der bekanntesten Fabeln überhaupt, zur Fabel vom Wolf und dem Lamm. Oft siegt, ganz anders als gedacht, anstatt des Rechts die pure Macht. Ein junges Lämmchen, klein und schwach, traf auf den Wolf an einem Bach. Der suchte gleich nach einem Grund, es zuzuführen seinem Schlund. »Was fällt dir ein, hier meinen Trunk derart zu trüben? Suchst du Stunk?« fuhr der Wolf das Schäfchen an. »Oh nein«, erwiderte das Lamm, »auf das Majestät wohl sehe, dass ich weiter abwärts stehe. Das heißt, laut Regel der Natur bleibt euer Wasser rein und pur, denn es fließt ja nicht bergan, so dass ich's gar nicht trüben kann.« »Du trübst es, sag ich, fertig, aus! Und dann bist du bei dir zu Haus über mich dreist hergezogen letztes Jahr und hast gelogen.«
»Das stimmt nicht, denn zu dieser Zeit gab's mich noch gar nicht. Tut mir leid.«
»Egal, dann war's dein Bruder eben.«
»Leider Gottes hat das Leben mir kein Geschwisterchen geschenkt. Also, Majestät, bedenkt, dass ich kleines Lamm mithin nachweislich ganz schuldlos bin.«
»Interessiert mich nicht. Im Grunde, ob Hirten oder Hunde, der Stress mit eurer Herdenwache schreit seit langem schon nach Rache.«
Und bevor es ihn gereute, fraß er einfach seine Beute. Phaedrus selbst hat die Botschaft dieser Fabel erläutert. Sie sei wegen der Zeitgenossen geschrieben worden, die aus irgendwelchen erfundenen Gründen Unschuldigen Gewalt antun. Ähnlich übrigens der Lafontaine, der seinerseits die Moral auf eine sarkastisch-resignative Formel gebracht und geschrieben hat: »Die Argumente des Stärkeren sind immer die besseren.« Ja, und Sie draußen am Radio sind wahrscheinlich erstaunt über die verblüffende Aktualität dieser Fabel in einer Zeit wie der unseren, in der Autokraten ja eine regelrechte Renaissance erfahren und das ja selbst in Ländern, in denen man sowas für unmöglich gehalten hätte. Ich füge der Fabel insofern noch eine weitere sarkastische Bemerkung hinzu. Sämtliche Charaktere sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
We know it.
Soweit dieser Oldie aus dem Jahr 1961. Es gibt dazu, keine Ahnung, kennen Sie vielleicht, eine bekannte Parodie aus dem Jahr 2020 unter dem Titel Vote Him Away. Aber hier geht es ja nicht um Wahlen, sondern im weitesten Sinne um Literatur. Ich habe übrigens mal gelesen, dass ein wohlmeinender Vater seinem Kind diese gerade gehörte Fabel vom Lamm und dem Wolf sehr oft vorgelesen hat, obwohl sich das Kind unter Tränen massiv dagegen gewehrt haben soll. Die Erklärung war, dass er bei seinem Kind die Fähigkeit wecken wollte, Mitleid zu entwickeln. Tja, kann man natürlich so sehen, muss man aber nicht. Also ich würde es jedenfalls nicht tun. Als letzte Fabel habe ich eine ausgewählt, in der wiederum der Fuchs eine Hauptrolle spielt, aber diesmal mit einem eher unerwarteten, aber durchaus amüsanten Ausgang. Man könnte sogar sagen, einem versöhnlichen Ausgang. Der Fuchs und der Storch. Es lud ein Fuchs zum Stelldichein, Gevatter Storch zu sich einst ein, und zwar zu einem Abendessen. Der Gastgeber hatte indessen nur eine Suppe präsentiert, mehr wurde leider nicht serviert, in einem Teller, flach als Mahl. Doch dies erwies sich als fatal für seinen Gast, denn wie bekannt sind Storchenschnäbel außer Stand, von solcher Art Geschirr zu speisen. Somit schlich der Storch auf leisen Sohlen mißgelaunt nach Haus. Er dachte sich daheim was aus, all dieweil sich der Filou ergötzte sehr an seinem Kuh. Später Herr von Storch dann lud zu sich den Fuchs. Riecht das gut, geradezu wie ein Gedicht, das mir gleich wird aufgetischt. Es trug auch nicht des Fuchses Nase, doch in einer schmalen Vase ward nun serviert die Köstlichkeit. Schade drum, mir fehlt die Zeit, wenn es ach nur früher wäre, zog er sich aus der Affäre, war sein Maul doch nicht gemäß dieser Sorte von Gefäß. Er schlich nach Hause, hungrig, matt, der Storch indes, er aß sich satt. Und die Moral, sie lautet hier: Wie du mir, so ich dir.
Turn around, look at what you see.
Thank you. she may fade away.
Halten wir also fest, vom ersten hier genannten Dichter von Aesop und nicht etwa Aesop, wie auch hin und wieder zu hören ist, stammen die meisten unserer Fabeln. Ohne den zweiten, den Römer Phaedrus, wird man diese Fabeln aber überhaupt nicht kennen, denn er hat sie in schriftlicher Form festgehalten. Ja, und ohne den dritten, ohne den Franzosen La Fontaine, würde sich vermutlich kaum jemand für Fabeln interessieren. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mal wieder. Ich hoffe, dass Sie mit meinen Betrachtungen zum Thema Fabeln etwas haben anfangen können und vielleicht sogar einen neuen Zugang zu dieser Art von Literatur finden. Ich bedanke mich jedenfalls für Ihr Interesse an der Sendung, freue mich auf etwaige Rückmeldungen unter info@bürgerfunk-radio-kw.de. Gerne auch kritischer Art, das ist überhaupt keine Frage. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Natürlich nicht, ohne auch bei unserem bewährten Experten für die Technik, also bei Helmut Haarhus, ein Dankeschön zu hinterlassen. Also Helmut, besten Dank für den guten Ton und Ihnen draußen am Radio frohe und harmonische Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2026. Ihr Erich Karl.
Bürgerfunk, so klingt der Abend.
Sorry, I live in fantasy.